Die ökologische Umkehr, die gefordert ist, um eine Dynamik nachhaltiger Veränderung zu schaffen, ist auch eine gemeinschaftliche Umkehr. Das schreibt Papst Franziskus in seinem Umweltschreiben Laudato Si. Was motiviert Menschen, einen ökologischen Wandel durchzumachen? Und dabei andere in ihrem Umfeld, in Politik, Wirtschaft oder Kultur, mitzunehmen? Was können wir und die Kirche davon lernen? Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Klima- und Kirche-Gespräch.
Herzlich willkommen zu unserem nächsten Klima- und Kirche-Podcast. In den 70er Jahren gehörten die Kirchen und kirchliche Initiativen in Deutschland zu den größten Treibern des fairen Einkaufs und haben unter anderem mit der Gründung der GEPA neue Maßstäbe gesetzt. Wenn ich aber auf aktuelle Einkaufsverhalten von manchen Kirchengemeinden oder kirchlichen Einrichtungen schaue, dann habe ich das Gefühl, dass man auf dem fairen Kaffee stehen geblieben ist. Eine Unternehmerin, die in den letzten Jahren einen anderen Weg gegangen ist und ihr Outdoor-Ausrüstungsunternehmen zu einem der nachhaltigsten Unternehmen entwickelt hat, ist Frau Dr. Antje von Dewitz. Schön, dass Sie heute da sind.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich aufs Gespräch.
Sie sind seit 15 Jahren in der Geschäftsführung des Outdoor-Bekleidungsunternehmens VD. War das Ziel, die Transformation in dem Unternehmen voranzubringen, von Anfang an bei Ihnen gesetzt?
Ja, total, ja. Also ich bin zwar die Tochter meines Vaters sozusagen und damit ist mir das irgendwo in die Wiege gelegt worden, dieses Unternehmen zu übernehmen, aber das war nicht mein Ursprungsplan als Kind. Also ich hatte Wirtschaft als was eher, also ich habe es eher kritisch wahrgenommen, Wirtschaft. Für mich war Wirtschaft diejenigen, die den Regenwald abholzen und die eigentlich mit Vollgas in die falsche Richtung rasen. Klimawandel war auch schon für mich als Kind gesetzt, also in der Wahrnehmung. Deshalb war mein Lebensweg, dachte ich, eigentlich eher in eine NGO zu gehen und gegen die Auswirkungen von schädlichen Wirtschaften zu agieren. Dass ich im Unternehmen lande, war nicht gesetzt und dann eher überraschend für mich auch, nach ein paar Umwegen sozusagen. Aber als ich dann im Unternehmen war, war schon quasi für mich der Wunsch da, Teil der Lösung zu werden. Das Unternehmen eben so zu führen, dass ich mir selber in die Augen schauen kann und meinen Kindern auch.
Also war es sogar eine Bedingung für Sie, wenn Sie es machen, dann aber auch richtig ökologisch und nachhaltig?
Ja, eine Bedingung vielleicht nicht. Also ich hatte hier ein Praktikum gemacht, ein sehr umfangreiches. Und was für mich total spannend und neu war, war diese gesamtheitliche Verantwortung, die man als Unternehmen trägt. Also auch dieser Einfluss auf die Menschen vor Ort. Weil wer bis zu 8 Stunden oder länger in einem Unternehmen ist, der nimmt ja die ganze Energie auf, der trägt ja die Werte und die ganze Auseinandersetzung was auch nach Hause, gell? Und dann aber auch die Art, die Produkte zu machen, die Lieferketten, die Verantwortung über Konsumenten und Gesellschaft. Also es war schon sehr umfangreich, was ich gesehen habe und wo ich Gestaltungsspielräume gesehen habe. Also es war jetzt keine Grundvoraussetzung, aber das war der Wunsch, doch alles dafür zu tun, dass wir uns transformieren und es auf allen Ebenen gut machen.
Haben Sie bei Null angefangen, als Sie gestartet sind? Oder gab es schon Vorarbeiten gerade in dem Bereich, wo Sie darauf aufbauen konnten und weiterführen konnten?
Ja, das war nämlich das, was mich auch total hoffnungsfroh gestimmt hat. VD war damals schon ein wirklich engagiertes Unternehmen. Wir hatten schon 1994 rückstandslos recycelfähige Kollektionen. Also damit fangen wir heute quasi wieder an. Und damals hatten wir schon ein Industrienetzwerk aufgebaut, wo wir die sozusagen gebrauchte Ware rückstandslos recyceln konnten und ein Händlernetzwerk, die gebrauchte Bekleidung und Rucksäcke zurückgenommen haben. Also wir hatten schon riesengroße Einzelprojekte am Start. Das Ergebnis war aber, dass, also beispielsweise gerade in diesem wegweisenden Projekt, dass wir kaum gebrauchte Ware zurückbekommen haben und das Ganze eigentlich nie in Kreislauf kam. Und so war das an mehreren Stellen so, dass das Gefühl eben da war, auch in der Begutachtung, okay, wir leisten hier riesige Arbeit, aber wir leisten damit eigentlich keinen Mehrwert für die Natur oder den Mensch. Und im Gegenteil ist eher so quasi das belastete Unternehmen und die MitarbeiterInnen sind eher frustriert noch so, weil da tun wir so viel und es bringt ja gar nichts. Also das war eher so die Schlussfolgerung daraus, der Weg ist richtig, aber wir müssen es, glaube ich, total konsequent machen und systematisch angehen.
Wie haben Mitarbeitende reagiert, wenn die merken, okay, da kommt jetzt eine neue, total motivierte Geschäftsführung und was ja dann auch heißt, Veränderungen wahrscheinlich in Arbeitsweisen. Also und gab es Widerstand oder war es eher so eine motivierte Aufschwung, dass alle gesagt haben, okay, jetzt machen wir es nochmal anders?
Nachhaltigkeitsmanagement, wenn man es dann systematisch angeht und professionell angeht, bedeutet, miss es oder vergiss es. Also wir haben uns dann eben auch Managementsysteme sowohl am Standort als auch eben in den gesamten Lieferketten angeeignet und haben erstmal nur Daten erhoben. Also hier am Standort Verbräuche und Emissionen und in den Lieferketten mit Audits und Zertifizierungen. Und das bedeutet am Anfang einfach bloß schlicht Mehrarbeit, bürokratische Mehrarbeit, bürokratisch anfühlende Mehrarbeit. Also entsprechend groß war auch die Begeisterung in einem quasi tatkräftig, pragmatischen, schnellen Unternehmen, jetzt so Zusatzarbeit, ohne genau zu wissen, wo führt es hin und wissen die da oben, was die da tun und ist es vielleicht sogar noch ideologisch verbrämt oder so. Und also das, die Begeisterung für die Sache an sich war schon da sozusagen, aber die Zweifel über den Weg und ob das richtig ist, die waren schon sehr, sehr groß. Also es waren schon viele Widerstände auch zu überwinden.
Ich merke das in meiner eigenen Arbeit als Umweltbeauftragter einer großen Verwaltung, dass es viele da sind, die sagen, ja, Klimaschutz und Umweltschutz ist wichtig. Aber wenn es dann darum geht, auch Veränderungen mitzumachen, ist immer so eine große Hürde. Und ich habe das Gefühl, dass Sie die Hürde genommen haben. Gab es da Dinge, wo Sie sagten, okay, das hat funktioniert, wirklich die Menschen vom Ja, ist wichtig hinzubringen zum Ja, sie machen wirklich mit und sie sind auch selber irgendwann begeistert?
Viele Aspekte waren da, glaube ich, wichtig. Also zum einen, was ich super wichtig finde, ist, dass wir in der Geschäftsleitung das von Anfang an vorgelebt haben. Also ich habe noch 3 Kollegen, hatte ich damals in der Geschäftsleitung. Und als wir dann angefangen haben, eben diese ganzen Verbräuche zu bemessen, kamen eben so verschiedene Themen raus bei VD, die eben schwierig sind, also wo wir die größten Verbräuche haben. Und eins war beispielsweise Mitarbeitermobilität. Also haben wir wirklich ein großes Paket gestartet, wie wir auf grüne Mobilität oder auf emissionsarme Mobilität umsteigen und haben hier eigene E-Bike-Park angeschafft, damit sich die Leute eben auch E-Bikes ausleihen können und mal wieder einfach ausprobieren, wie ist denn das, zur Arbeit zu fahren, und dezentrale Duschen und die besten Parkplätze für die, die ihr Auto zur Verfügung stellen, für Mitfahrer sozusagen. Und ganz viele Maßnahmen. Und da war zum ersten Mal so zu spüren in meiner Wahrnehmung, oh, okay, also der Funke springt über. Es ist jetzt weg von, das ist so ein theoretisches Konstrukt, irgendwas von oben Verordnetes, hin zu, hey, das fühlt sich für mich auch gut an. Ich kann Mehrwert für mich selber erfahren. Ich finde, Nachhaltigkeit fühlt sich dann auch als Lebensqualität vielleicht auch an, als Verbesserung der eigenen Lebensqualität. Ich finde, das war super wichtig, dieses am eigenen Leib erlebbar zu machen. Und auch, dass wir eben nicht nur so eben so Großprojekte angegangen sind, wie quasi die Transformation der gesamten Lieferketten, sondern dass wir eben auch das Sichtbare vor Ort sofort angepackt haben. Also Sie haben ja vorher schon genannt, den Fairtrade-Café, den haben wir auch sofort eingeführt sozusagen. Oder endlich die Mülltrennung vor Ort in den Griff gekriegt. Also dass man nicht ständig über diese Konflikte stolpert, quasi so, die wollen sie so viel, gell, und dann kriegen sie nicht mal hierhin, den Müll zu trennen oder so. Also ganz wichtig war auch, dass es eben nicht eine Abteilung ist oder eine Person, die das vorantreibt, sondern im ganzen Unternehmen so interdisziplinär verankert in einem Team, die dann als Botschafter in ihre Abteilungen gehen, dass auch die Zielsetzung nicht nur von oben kommt, sondern dass die eben auch aus den Abteilungen diskutiert werden und mit den Arbeitspaketen priorisiert werden können und dass sie eben mitgestalten können, wie die Ziele ausschauen. Das war ein langer Prozess, bis wir das geschafft haben, sozusagen dann gutes Miteinander zu finden und das richtige Tempo und die richtigen Prios. Das war schon ein langer Prozess.
Wie wichtig, glauben Sie, ist das, dass die Führung auch authentisch wahrgenommen wird? Also Sie leben das ja zumindest in der Öffentlichkeit sehr vor, dass auch das Nachhaltigkeit wirklich wichtig ist. Inwiefern, glauben Sie, ist das in Unternehmen wichtig? Weil man kann ja auch einfach ein Umweltmanagement-System einführen und sagen, ja, machen wir jetzt mal rein systematisch. Aber ja, muss da auch ein Geist wirklich von oben dabei sein?
Bei uns ist es nach wie vor wahnsinnig wichtig, weil wir sind in ganz vielen Themen eben Pionier. Also vor 15 Jahren hat wirklich keiner danach gefragt, nach irgendwelchen Zertifizierungen oder Standards oder wir waren seit 2012 sind wir hier klimaneutral am Standort. Also durch 70% Einsparung von Emissionen und dann durch Kompensation und so weiter. Aber das war ja alles, das hat ja gar niemand danach gefragt, und die Kosten, der Aufwand, die Zielkonflikte, war alles on top. Es wäre an so vielen Stellen hätten wir stehen bleiben können mit großer Berechtigung und sagen können, ja, jetzt haben wir uns bemüht, aber hey, die Kosten sind so hoch oder die Bürokratie ist so groß, es geht ja gar nicht. Und immer wieder die Kraft auch zu haben, zu sagen, nee, wir denken jetzt nicht darüber nach, machen wir es oder machen wir es nicht, sondern wir finden einfach neue Lösungen. Ja, wie geht's denn dann? Da brauchst du schon ein motiviertes Team dazu, das wirklich dran glaubt. Und wirklich dran glauben in einem Unternehmen, in einer Organisation tust du bloß, wenn das deine Realität auch ist. Wenn dir gleichzeitig jemand was anderes vorlebt an der Spitze des Unternehmens oder der Organisation, dann entsteht nur Zynismus, aber keine Energie, neue Lösungen zu finden.
Sie sprachen gerade die Zielkonflikte an. Wenn Sie auf die letzten 15 Jahre zurückblicken, konnten Sie zeigen, dass Nachhaltigkeit und der Erfolg eines Unternehmens nicht immer zwingend Zielkonflikte sein müssen, sondern man vielleicht auch beides gut voranbringen kann?
Ja und nein. Ja, auf jeden Fall. Denn also wir wachsen seit 15 Jahren auch stärker als der europäische Durchschnitt der Outdoor-Unternehmen. Also da haben wir die Zahlen und wir finanzieren auch quasi über unser Wachstum die Transformation. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist ein Pionierweg. Also wir schaffen das, weil wir wirklich kontinuierlich neue Lösungen finden. Auch weil wir eben zum Beispiel Einsparungen, totale Marketingbudget vornehmen, damit wir das in Nachhaltigkeit stecken. Oder indem wir einfach das ganze System sozusagen verändern, um diesen Pionierweg gehen zu können. Also wir sind fast auch seit 15 Jahren, also sowohl ich als auch das ganze Unternehmen, auch sehr politisch aktiv, weil ich gleichzeitig schon auch sage, das ist jetzt nicht der Weg für jedes Unternehmen, gell? Also wir müssen die Rahmenbedingungen auch schon irgendwie verändern, dass nicht die im Nachteil sind, die Verantwortung für die Auswirkungen ihres Handelns übernehmen und die das nicht tun, die sozusagen die Kosten für Ausbeutung von Mensch und Natur einfach abwälzen und billige Preise am Markt anbieten, dass die da bevorteilt sind. Das funktioniert irgendwie nicht. So lösen wir nicht die ganzen globalen Probleme.
Wo wir beim Lieferkettengesetz wären, was ja im Moment wieder stark diskutiert wird leider, wo sich auch wir stark eingesetzt haben, was im Moment auch irgendwie nicht vorankommt, führt das zu Frust, dass einfach auch Politik es im Moment auch nicht schafft, diese Rahmenbedingungen zu setzen und eben solche Unternehmen wie Sie dann eher vielleicht benachteiligt werden?
Ja, ich meine, in der Lage sind wir ja seit 15 Jahren. Also für uns verändert sich jetzt nichts zum Schlechten, wenn es nicht kommt, sondern seit 15 Jahren sind wir als Unternehmen, das Verantwortung fürs eigene Handeln übernimmt, schrägerweise benachteiligt, was ja wirklich nach einem gesunden Menschenverstand echt schräg ist. Und führt es bei mir zu Frust. Also ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch und lange frustet mich nichts. Und das ist natürlich dennoch sehr enttäuschend. Also es ist enttäuschend, denn dass gerade Deutschland, eines der reichsten Industrienationen der Welt, quasi an den Rest der Welt und nach Europa signalisiert, also zu viel Bürokratie ist wichtiger, also das zu berücksichtigen, als Menschenrechte global. Ich finde das wirklich ein armseliges Zeichen. Also ein Zeichen, für das ich mich auch ein bisschen schäme für Deutschland. Denn ich finde, wir sollten vorausgehen und zeigen, dass modernes Wirtschaften sowas beinhaltet, ganz selbstverständlich. Für mich ist modernes Wirtschaften, moderne, ja, das gehört für mich dazu. Das ist eine Nachhaltigkeitsdisziplin, die muss ich mir aneignen und dann mache ich das genauso professionell wie Qualitätsmanagement oder Digitalisierung. Und da aber zu sagen, nee, die deutschen Unternehmen sind dazu schwach, weil jetzt gerade so viel Aufwand auf sie zukommt, das können wir ihnen nicht auch noch zumuten, ist, finde ich, aus unserem Mund, aus Deutschlands Mund, finde ich wirklich, wirklich armselig. Also aber auf der anderen Seite will ich jetzt auch nicht weiter in dieses Horn stoßen, sozusagen die Politik macht alles falsch, denn es ist einfach auch einfach gerade viel und komplex, gell? Und also ich bin bewusst Unternehmerin und nicht Politikerin und habe auch Verständnis für die großen Zielkonflikte. Ich finde die, also in der Frage finde ich jetzt, bin ich überhaupt nicht bei der Sache, aber ich bin auch kein Fan jetzt sozusagen alles schlecht, was Politiker machen.
Also wenn Sie jetzt auf die Gesellschaft gucken, gibt es Möglichkeiten, wo Sie sagen, boah, da könnte aber Kirche auch noch viel aktiver werden, auch jetzt wieder Richtung Fernhandel oder Ferneinkauf, wo Sie sagen würden, wenn Sie sich wünschen könnten, wie könnten größere gesellschaftliche Player wirklich mehr aktiv werden bei der Transformation?
Also ich finde, aus Macht besteht Verantwortung und ich finde, dass Unternehmen Macht haben, weil sie eben so viele MitarbeiterInnen sozusagen haben und so eine große Reichweite, also Kraft an Kommunikation, sie haben eine hohe Glaubwürdigkeit. Deshalb finde ich, müssen sie einstehen für Demokratie, müssen einstehen für demokratische Werte und müssen Haltung nehmen, da wo sie sich auskennen, um sozusagen eben auch eine Stütze der Gesellschaft zu sein. Und bei der Kirche sehe ich das genauso. Ich meine, die Macht der Kirche schwindet, aber nichtsdestotrotz sind immer noch sehr, sehr viele Menschen der Kirche zugetan. Und da ganz klar, also zum einen auch das, was Sie am Anfang schon erwähnt haben, so in Richtung so walk the talk, also nicht nur predigen, sondern auch handeln. Da auch die Macht wahrzunehmen in den, also das sind wahrscheinlich keine öffentlichen Haushalte und keine öffentlichen Beschaffungen, aber eben kirchliche Beschaffungsräume, dass die wirklich durchgängig professionell aufgestellt sind auf kirchlichen, auf christlichen Werten, finde ich schon mal die Mindestvoraussetzung, die ich von der Kirche erwarte. Und dass da auch dann, dass die Verpflegung, das Kantinenessen, dass all das aufbaut und zwar wirklich systematisch auf kirchlichen, systematischen, christlichen Werten, finde ich eigentlich, also das würde ich, das also finde ich eine Mindestvoraussetzung für eine kirchliche Einrichtung. Und dass sie dann eben überall da, wo sie zu den Menschen sprechen, dazu beitragen, christliche Werte, demokratische Werte mit zu unterstützen und den Rücken zu stärken den Menschen in diesen stürmischen Zeiten, das wäre für mich auch, also ja, gesetzt für eine Kirche.
Das war ein nahezu perfektes Schlussstatement und werde ich mitnehmen in unsere alltägliche Arbeit und in die vielen kirchlichen Initiativen bei uns. Vielen, vielen Dank für Ihre motivierende Art und für den Mut, den Sie in den 15 Minuten mit rübergebracht haben. Das fand ich sehr spannend und dass Sie trotz dieser vielen Hürden, die es gibt, glaube ich, Ihre Motivation für Nachhaltigkeit und Umwelt- und Klimaschutz nicht verloren haben. Vielen Dank.
Danke auch. Danke fürs Gespräch.
Klima- und Kirche-Gespräch ist eine Produktion der Abteilung Schöpfungsverantwortung des Erzbistums Köln in Zusammenarbeit mit dem Medienkompetenzzentrum im Katholisch-Sozialen Institut in Siegburg. Moderation: Christian Weingarten. Ton und Technik: Markus Lehr. Musik: Luis Weiß. Mastering: Markus Sager. Beratung: Andreas Menne. Ich bin Naomi Gericke. Unser besonderer Dank gilt allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern.